Danke, dass ihr den Weltspiegel-Podcast hört. Werdet Teil unserer Community in der ARD-Mediathek, Audiothek, auf YouTube, Instagram oder TikTok. Der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir sprechen über das, wofür in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Der Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abrisch. Made in Bangladesch, könnt ihr mal nachgucken bei den Klamotten, die ihr heute anhabt. Vielleicht steht's ja drauf auf dem Etikett. Fast 25% aller Bekleidung, die wir nach Deutschland importieren, kommt aus Bangladesch. Also rein rechnerisch, jedes vierte Kleidungsstück in eurem Schrank. T-Shirts, Hosen, Hemden. Bangladesch haben wir sozusagen jeden Tag hautnah. Aber sonst ist uns das Land in unserem schönen Alltag, glaube ich, ziemlich fern. Im Weltspiegel-Podcast gucken wir heute nach Bangladesch, denn in diesem Land in Südostasien haben sich in den vergangenen Wochen Dinge abgespielt, die viele vielleicht überrascht haben, viele ganz sicher auch erfreut haben. Das Land ist ziemlich arm, ziemlich gebeutelt und es hat dort schon so viele Militärputsche gegeben. Jetzt sind mal die Menschen auf die Straße gegangen, haben protestiert und haben es tatsächlich geschafft, die Premierministerin von Bangladesch, Sheikh Hasina, nach vielen Jahren autoritärer Herrschaft aus dem Amt zu vertreiben. Für Bangladesch könnte das ein Wendepunkt sein und was das für die Menschen bedeutet. Darüber sprechen wir heute im Weltspiegel-Podcast mit Charlotte Horn, unserer Südasien-Korrespondentin, die gerade in Dhaka ist, und mit der Journalistin Shami Haag, die vielleicht gerade gerne in Dhaka wäre, aber von Berlin aus diese bengalische Zeitenwende beobachtet. Denn sie hat das Land vor einigen Jahren verlassen müssen, weil sie von diesem Regime mit dem Leben bedroht wurde. Heute sprechen wir miteinander. Alle drei, freue mich drauf. Hi Charlotte, hi Shami.
Hallo.
Salam aus Dhaka.
Walaikum assalam.
Shami, stimmt's gerade in Berlin, aber du wärst vielleicht doch lieber in Dhaka?
Auf jeden Fall. Seit einem Monat denke ich, träume ich, in Dhaka auf der Straße zu sein. Ich habe gemischte Gefühle gerade, ne? Freude, Erleichterung, Staunen und auch natürlich Angst.
Charlotte, du bist seit einigen Tagen in Bangladesch, um die Stimmung in dem Land einzufangen, um dir auch ein eigenes Bild als Journalistin zu machen. Das ist ja nicht deine erste Reise dorthin. Wie erlebst du denn im Moment die Stimmung in der Stadt?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es hier so erstmal ein großes Aufatmen gegeben hat, dass die Menschen sagen, sie ist endlich weg, Sheikh Hasina ist weg, sie ist zurückgetreten. Viele haben sie ja zuletzt auch als Diktatorin bezeichnet. Und mit diesem Aufatmen habe ich aber auch schon so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine gewisse Anspannung gibt, weil jetzt viele nicht wissen, wie geht es denn jetzt weiter. Gleichzeitig fährt man hier durch die Straßen, der Verkehr ist wie eh und je, man steht wieder lange im Stau in Dhaka. Und ich bin auch an vielen Läden vorbeigegangen oder vorbeigefahren auch und da hängen große Bilder auf einmal von der früheren Oppositionsführerin Khalida Zia. Das war ja immer so die Erzrivalin von Sheikh Hasina und genau das, diese Bilder, das wäre bis vor 2 Wochen nicht möglich gewesen, als Sheikh Hasina noch an der Macht war. Sie hat ja 15 Jahre das Land hier bestimmt, Meinungsfreiheit, alles hat total gelitten unter ihr und sie ist einfach ja wahnsinnig hart gegen ihre politischen Gegner vorgegangen.
Wahnsinnig hart gegen ihre politischen Gegner vorgegangen. Shami, du bist in Deutschland, in Berlin, du hast das Land vor einigen Jahren verlassen. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt ziemlich gebannt verfolgst, was in Bangladesch gerade passiert. Vielleicht hast du Kontakt zu Familie und Freunden. Was erzählen die dir?
Ja, genau. Meine Familie lebt in Borishal im Süden, eine Stadt so mit 500.000 Einwohnern. Natürlich bin ich die ganze Zeit in Kontakt mit ihnen, außer während der Zeit des Internet-Shutdowns. In Mitte Juli, das war eine der schwierigsten Zeiten für mich. Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet und fühlte mich sehr hilflos. Und gerade meine Familie, sie sind natürlich auch erleichtert, aber sie haben auch Angst, weil was kommt, wir wissen nicht. Meine Cousine, Freunde, Freundinnen waren auch aktiv mit den Protesten und sie mussten sich auch verstecken. Die meisten meiner Freunde sind in Dhaka. Viele von ihnen wurden auch verletzt. Sie haben immer noch Angst, weil die Situation momentan sehr instabil ist, wie Charlotte gesagt hat. Und wir wissen nicht, was noch kommt.
Bangladesch, ein Staat in Südasien, gelegen am Indischen Ozean zwischen Indien im Westen und Norden und Myanmar im Osten. Das Land ist gerade mal halb so groß wie Deutschland, hat aber mehr als doppelt so viele Einwohner, 170 Millionen. Viele von ihnen sind muslimischen Glaubens. Bangladesch gehörte früher einmal zu Pakistan, aber wurde 1971 unabhängig. Es ist eines der ärmsten Länder in Südasien. Das Land wird immer wieder von Unwetter- und Überschwemmungskatastrophen heimgesucht. 20 Jahre lang herrscht Premierministerin Sheikh Hasina über Bangladesch. Wirtschaftlich entwickelt sich das Land, aber in ihre Amtszeit fallen auch schrecklicher Terror, Korruption und staatliche Willkür. Sheikh Hasina geht mit unglaublicher Brutalität gegen die Opposition vor, auch gegen Demokratieaktivisten. In diesem Juli haben die Menschen in Bangladesch die Nase endgültig voll und gehen trotz großer Angst massenhaft auf die Straße. Was keiner erwartet, sie haben Erfolg und stürzen das verbrecherische Regime von Sheikh Hasina. Charlotte, du bist seit ein paar Tagen da. Mir ging es oft so, wenn ich an einen neuen Ort komme als Korrespondent, dann will man sich erstmal orientieren, sich einen Überblick verschaffen, auch ein Gefühl kriegen für diesen Ort. Denn ganz oft sind die Orte, die man vielleicht schon kennt, dann doch immer irgendwie anders, weil etwas passiert ist. Wo hat es dich als erstes hingezogen, um so ein Gefühl, ein neues Gefühl vielleicht zu bekommen für Dhaka, für Bangladesch, für die Situation im Land gerade?
Ja, bei mir war es ja so, ich hatte ja die letzten Wochen von Neu-Delhi aus verfolgt und gerade die letzten Tage kurz vor Sheikh Hasinas Rücktritt musste ich am Fernseher zugucken in Delhi. Die Bilder habe ich verfolgt und musste am Fernseher sehen, wie dann auch am Montag, an dem 5. August, Demonstranten auf einmal in ihren Amtssitz gestürmt sind. Und das waren echt unglaubliche Bilder. Demonstranten haben quasi diesen ganzen Amtssitz geplündert. Also sie haben alles rausgetragen, was man tragen kann, inklusive ihrer so bekannten Seidensaris, die Sheikh Hasina ja immer getragen hat. Die Leute standen in der Küche, haben gegessen. Die Bilder haben sich ja über die sozialen Medien auch wahnsinnig verbreitet. Und deswegen habe ich gedacht, am Montag bin ich eben eine Woche nach diesem Ereignis, wollte ich unbedingt zu diesem Amtssitz. Und wir sind da angekommen und es war dann so, dass inzwischen wieder Soldaten dort patrouillieren. Also wir konnten da nicht rein, was mich kurz ein bisschen enttäuscht hat, weil ich natürlich dachte, als Reporterin, als Korrespondentin wollte ich da auch rein und sehen, wie das jetzt aussieht. Das ging aber leider nicht mehr. Ich habe aber noch die Reste gesehen von diesen geplünderten Möbeln. Also das sah quasi aus, in Deutschland oder in Berlin würde man wahrscheinlich denken, das war so ein Straßenflohmarkt. Also da standen irgendwie gepolsterte Stühle, ein Rednerpult, vermutlich von Sheikh Hasina, ausgehängte Türen. Also die Leute müssen wie im Wahn gewesen sein. Die haben alles mitgenommen, Töpfe, Geschirr. Und das Beeindruckende war eben, da war dann eine Gruppe von Studenten, stand vor dem Eingang und war gerade so am Organisieren. Und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, was macht ihr hier? Und dann haben die gesagt, ja, wir wollen jetzt hier aufräumen. Da haben sich ganz viele gemeldet und die haben dann mussten sich eintragen, mussten sich registrieren. Das heißt, das fand ich so beeindruckend, dann Studenten zu sehen, die gesagt haben, ja, da haben einige von uns, haben diesen Amtssitz zerstört, aber das ist ja eigentlich der Besitz des Volkes quasi. Und wir sind jetzt hier, wir wollen wieder aufräumen. Und ich bin mit einer Studentin ins Gespräch gekommen und die hat mich so ein bisschen angegrinst, weil sie gesagt hat, ja, mein Vater weiß nichts davon. Meine Mutter hat mir erlaubt, dass ich hierher komme, aber mein Vater weiß nichts. Und auf einmal tauchte hinter ihr ihre kleine Schwester auf und dann habe ich gefragt, sag mal, wie alt bist du denn? Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin 11 Jahre alt, ganz stolz. Und dann habe ich sie gefragt, naja, was würdest du denn sagen, wenn Leute jetzt sagen, du bist eigentlich viel zu jung, um jetzt hier zu sein? Und die hat so wahnsinnig stolz mir gesagt, nein, ich muss auch diese Dinge lernen, weil ich will ja irgendwann mein Land aufbauen. Und mir ist dadurch so klar geworden, dass diese ganze Jugend, diese jungen Menschen, diese viel zitierte Gen Z, die haben das hier wirklich angestoßen. Und ich fand es wahnsinnig beeindruckend, dass selbst eine junge Schülerin mir genau das sagt. Und auch gegenüber da von diesem Amtssitz, da gibt es eine lange, lange weiße Mauer von so einem College. Da standen überall Schülerinnen, Studenten und haben quasi ihre Erlebnisse, diese wirklich traumatischen Erlebnisse verarbeitet, indem sie jetzt überall so Street Art hinmalen, also so bangladeschische Flaggen, sie schreiben Revolution, alle Macht der Resilienz. Also da war ganz viel Leben auf der Straße und ich war einfach sehr beeindruckt von den jungen Menschen in Bangladesch.
Ich kann nur zustimmen, ich habe das Gefühl, sie sind alle, das gesamte Volk ist jetzt so politisch geworden. Alle sind super bewusst, alle wollen was machen, wie Charlotte gesagt hat. Und das ist wirklich wahnsinnig und ich bin sehr emotional, wenn ich solche Bilder und Videos sehe.
Das kann ich mir vorstellen. Die jungen Menschen gehen auf die Straße und jagen eine gehasste, eine verhasste Regierung aus dem Amt. Wir sprechen gleich nochmal darüber, wie sie das eigentlich gemacht haben und auch mit wie viel Mut sie das ja gemacht haben, auf die Straße zu gehen und gegen das Militär, gegen die Polizei, gegen die Regierung zu protestieren. Vielleicht müssen wir aber einmal einen Schritt zurückgehen und Shami, über dich sprechen und über deine Erfahrungen in den Jahren davor. Du hast die Brutalität des Regimes ja am eigenen Leibe erfahren müssen. Du musstest aus dem Land fliehen, weil du als Bloggerin und als Aktivistin in Bangladesch verfolgt wurdest. Kannst du uns einmal davon erzählen, warum wurde es für dich plötzlich so gefährlich?
Ja, also vor fast 9 Jahren, im Alter von 21, musste ich Bangladesch verlassen und in Deutschland als Geflüchtete Schutz suchen. Wie gesagt, ich war eine Aktivistin und habe 2013 die Shahabag-Proteste, eine andere sehr große Bewegung, was in 2013 angefangen hat. Das habe ich mitorganisiert. Damals ging es darum, die Kriegsverbrecher von 1971 vor Gericht zu bringen und zu bestrafen. Und später vertieften sich die Proteste zu einem Kampf für Demokratie und eine säkulare Gesellschaft. Ich musste also sowohl vor den Islamisten als auch vor der damaligen Regierung fliehen.
Was hast du geschrieben, dass das Regime verärgert hat?
Also in den Jahren so 2012, 2013 war das Bloggen in Bangladesch noch recht neu. Ne? Viele junge Menschen begannen einfach zu schreiben und sich zu äußern. So habe ich auch angefangen. Ich war so 18 und über viele Themen geschrieben, die hier in Deutschland ganz normal ist. Zum Beispiel, aber nicht in Bangladesch, zum Beispiel Frauen, die Rolle der Frauen im Islam. Du weißt, Mehrheit sind die Muslime in Bangladesch. Und auch über Islamismus viel berichtet. Wir wurden von Islamisten bedroht. Wir bedeutet, wir Bloggern, Aktivisten und auch ein paar Journalistinnen. Und infolgedessen wurden 6 säkulare Blogger von Islamisten brutal getötet. Auch ich stand unter Polizeischutz letzte 2 Monate in Bangladesch und hatte schließlich keine andere Wahl, als das Land zu verlassen.
Gab es einen Moment, an dem du gemerkt hast, ich werde jetzt wirklich bedroht und ich muss sogar um mein Leben fürchten?
Ja klar, ich hatte so viele Bedrohungen im Alltag, so viele Mordbedrohungen und auch Vergewaltigungsbedrohungen bekommen und auch im Handy und dann gab es sogenannte Hitliste von Islamisten und mein Name stand auf einer von ihnen. Weißt du, ich wollte Bangladesch nie verlassen. Ich war als Aktivistin bekannt. Ich war Teil der säkularen, offenen Community und wollte etwas verändern und in Bangladesch bleiben. Aber als der Blogger Niloy Nil, ein guter Freund von mir, im August 2015 getötet wurde, war ich schwer traumatisiert und durch meine Kontakte zu Amnesty International, Reporter ohne Grenzen und die deutsche Botschaft in Dhaka habe ich geschafft, nach Deutschland zu kommen.
Du verfolgst von Deutschland aus, was in deiner Heimat in Bangladesch passiert. Dort hat es einen Regimewechsel gegeben, weil junge Menschen sehr mutig auf die Straße gegangen sind und protestiert haben und demonstriert haben. Wie ist eure Einschätzung? Wie haben sie das geschafft? Weil es erfordert ja wirklich sehr viel Mut. Wie haben sie es geschafft, dieses Regime am Ende abzuschütteln?
Es ist unglaublich. Manchmal am Anfang, also am Anfang Juli, dachte ich, sehe ich es wirklich? Also so viele Videos, habe ich oft gefragt, sehe ich das wirklich? Ist das ein Film oder dass es wirklich passiert? Also natürlich braucht es Mut, vor allem in einem Land, in dem die Polizei unbewaffnete Demonstranten pausenlos so brutal beschossen und getötet hat. Und die Befehle direkt von der Regierung kommen. Das ist unglaublich. Und wir haben Beweis, wir haben so viele Videos, Unterlagen gesehen, dass diese Befehle kommt aus der Regierung. In einem Land, in dem es keine Gerechtigkeit gibt und freie Meinungsäußerung, schreiben oder demonstrieren nicht nur strafbar, sondern auch lebensgefährlich ist, braucht es natürlich besonders viel Mut. Wir haben gesehen, wie grausam einige dieser Ereignisse waren. Einige Videos waren schwer zu ertragen. Philipp, Charlotte, vielleicht ihr habt das auch gesehen. Mehr als 400 Menschen in 2 bis 3 Wochen getötet. Aber dieser Mut kommt aus Wut. Und 15 Jahren Frustration und Leid, das müssen wir verstehen. Philipp, ich habe also, was die Regierung gemacht hat, das schreiben wir, sagen wir seit 8 Jahren, aber die Mehrheit hat das ignoriert. Und jetzt haben sie endlich gemerkt und das ist mutig natürlich und das ist schön.
Wie kommt es eigentlich zu dem plötzlichen Umsturz der Regierung? Entzündet haben sich die Proteste in Bangladesch an einer etwas sperrigen Geschichte. Denn seit dem Unabhängigkeitskrieg von 1971 wird ein Drittel der begehrten Stellen im öffentlichen Dienst an ehemalige Kämpfer oder ihre Nachkommen vergeben. Also alles Unterstützer von Regierungschefin Sheikh Hasina. Das finden viele Menschen in Bangladesch ungerecht, vor allem junge Menschen, die sich eine bessere Zukunft wünschen. Der Frust ist so groß, dass auch die Proteste immer größer werden. Dann eröffnet das Militär das Feuer. Es sterben mehr als 400 Menschen im Kugelhagel. Die Regierung will die Proteste gewaltsam beenden. Doch als die Demonstranten schließlich den Regierungspalast stürmen können, rettet sich Sheikh Hasina in letzter Minute in einen Hubschrauber und flüchtet nach Indien. Mut kommt aus Wut, sagst du, Shami. Die Sicherheitskräfte haben wirklich extrem brutal regiert auf die Massenproteste. Und Charlotte, du hast die Folgen gesehen. Du warst in einem Krankenhaus, richtig? Was hast du dort erlebt? Was haben dir die Menschen dort erzählt?
Genau, das war sehr beeindruckend. Und zwar hatten wir gehört, dass eben so viele Menschen auch Augenverletzungen erlitten haben. Und wir waren dann in der größten Augenklinik von Dhaka. Und ich war auf einer Station, da lagen vor allem viele Männer, also viele verletzte Studenten. Und die lagen wie apathisch in so Mehrbettzimmern. Einige hatten dunkle Sonnenbrillen auf. Und ich habe dann mit einem gesprochen und er hat so ein bisschen apathisch vor sich hingeschaut, weil was ihm nämlich passiert war, hat er dann erzählt. Seine Augen waren so blutig unterlaufen, rot unterlaufen. Und man hat gemerkt, mit seinen Augen stimmt irgendwas nicht. Und er hat erzählt, er war auf der Straße und etwa 4 Meter vor ihm standen Polizisten und die haben dann geschossen. Und zwar haben sie aus so Schrotflinten geschossen und ganz fies wirklich, so kleine, das ist wie kleine Stahlkugeln, die mit Gummi ummantelt sind. Und diese Stahlkugeln haben sich in sein ganzes Gesicht und in seinen Körper gebohrt. Und sein Bruder war dabei und der hat dann auf einmal aus so einem großen Umschlag so ein Röntgenbild gezogen. Und da sah man auf dem Röntgenbild diese vielen kleinen Stahlpunkte, Kugeln quasi, die sich in seinen Kopf gebohrt haben und eben auch in seine Augen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich mit ihm gesprochen habe, hat er gesagt, auf meinem linken Auge sehe ich nichts mehr, auf meinem rechten Auge ein bisschen. Das heißt, dieser junge Mann hat sein Augenlicht vermutlich verloren und er hat eben trotzdem mir so einen beeindruckenden Satz gesagt, den können wir gleich mal einspielen, dass er gesagt hat, es hat sich trotz allem gelohnt. Ich denke, mein Opfer war nicht umsonst. Ich hoffe, die neue Regierung wird sich für die Studenten einsetzen. Sie werden dem Land Gutes bringen. Dieser junge Mann hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil er hat eine lebenslange Verletzung. Er wird sein Leben lang gezeichnet sein von dieser schweren Verletzung. Und was für ein hoher Preis. Andere haben mit ihrem Leben bezahlt. Shami, du hast es gesagt, es sind mehr als 400 Menschen gestorben. Das ist so gerade die offizielle Zahl. Ich bin mir sicher, die wird noch steigen, wenn man wirklich mehr recherchiert und aufklärt. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und ich finde auch, dieser Mut der jungen Menschen, der jungen Generation ist unbeschreiblich. Und ich habe gestern mit einem Vater gesprochen, der mir auch gesagt hat, er dachte früher immer, naja, die junge Generation, die sind so unpolitisch, die hängen immer nur an ihrem Handy mit Facebook. Und dass auch er auf einmal so aufgewacht ist und gemerkt hat, die waren so angstfrei. Die wussten, die Polizei schießt und sind trotzdem oder gerade deswegen weiter auf die Straße gegangen und sind eben nicht zurückgewichen.
Die Regierung ist weg und mit der Premierministerin, ja, ein ganzes Regime. Soldaten, Polizei, Spitzel im Auftrag dieser brutalen Regierung. Wie muss ich mir den Alltag jetzt in Dhaka eigentlich vorstellen?
Ja, das Verrückte ist, dass ja eben die Polizei, viele Polizisten verstecken sich eben gerade, weil sie Angst haben vor Racheakten, die jetzt ja schon passiert sind. Also direkt nach dem Rücktritt von Hasina sind viele Polizeiwachen angezündet worden und es gab auch Lynchmorde, muss man leider auch sagen. Viele gehen jetzt eben auf die Mitglieder von Hasinas Partei los, der Awami League. Und das Verrückte war, im Straßenverkehr jetzt regeln teilweise Studenten den Verkehr. Also da stehen dann ganz selbstbewusst junge Männer und Frauen mit ihren Studentenausweisen um den Hals und regeln den Verkehr und halten auch Motorradfahrer an und sagen, hier, du hast keinen Helm auf oder wo ist dein Führerschein? Also auf einmal ist es so, hat man das Gefühl, die Studenten haben übernommen. Aber das kann natürlich nicht lange so weitergehen. Und jetzt ist wirklich die Übergangsregierung gefragt, die ja jetzt sich zusammengeschlossen hat unter der Führung von Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus. Der hat ja diese Mikrokredite erfunden mit seiner Grameen Bank. Und ich habe den Eindruck zumindest, dass viele Menschen in Bangladesch jetzt große Hoffnung auf ihn setzen und sein Team. Er hat so ein Team, so ein Beratergremium um sich geschart mit wirklich Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft, also ein islamischer Geistlicher, eine Frauenrechtlerin, eine Umweltaktivistin. Und sie alle versuchen jetzt eben erstmal das Land zu reformieren, weil es jetzt darum geht, das haben sie mir gesagt, dass man erstmal wieder diese demokratischen Institutionen aufbauen muss, die ja so sehr gelitten haben unter Hasina. Also überall saßen ihre Handlanger, also in der Justiz, in der Verwaltung, in der Wahlkommission, in den Medien. Und es wird gerade versucht, eben das alles zu reformieren, auch die obere Führungsebene auszutauschen. Viele sind bereits zurückgetreten oder haben versucht, das Land zu verlassen, zu fliehen vor der möglichen Strafverfolgung, die ihnen ja sicher droht. Und erst dann, so haben ja auch Vertreter dieser Regierung gesagt, der Übergangsregierung, erst dann können sie überhaupt über Neuwahlen nachdenken.
Es gibt ja auch jetzt den Vorschlag, die Unrechtstaten aufzuklären. Ist es überhaupt wahrscheinlich, dass es dazu kommt? Oder haben die Menschen in Bangladesch jetzt vielleicht ganz andere Probleme, die viel dringender gelöst werden müssen?
Beides, weil, wie du weißt, offiziell 400 Menschen sind gestorben. Und dann 15 Jahre lang, sie haben das System so kaputt gemacht. Deswegen ist es auch wichtig, das zu machen. Aber du hast auch recht, wir haben andere große Probleme. Die Bildungssystem, die Justizsystem, Wirtschaft und so weiter. Und daran müssen wir auch arbeiten. Ich finde, die beiden Seiten sind ist wichtig. Und Dr. Muhammad Yunus hat eine auch säkulare Sichtweise und ist erfahren und klug. Aber das System in Bangladesch ist so kaputt, dass es wahrscheinlich lange dauern wird, bis die Übergangsregierung diese Bildungssystem hier, Justizsystem und andere Bereiche reformieren kann. Ohne diese Reformen wird es schwierig, eine faire Wahl abzuhalten.
Ich habe mit Umama gesprochen, einer Koordinatorin der Studentenbewegung, die das Ganze ja ins Rollen gebracht hat. Die hat auch Muhammad Yunus am Flughafen empfangen, als er ja vergangene Woche aus Paris wieder nach Dhaka geflogen ist. Und sie hat gesagt, ja, als Sheikh Hasina an die Macht gekommen ist vor 15 Jahren, da waren wir noch Kinder. Und jetzt sei eben alles neu für sie.
It's a new thing for the people. For the 15 years, we haven't been part of the system. We haven't been part of the administration. And we haven't been part of the decision making here. So after all of a sudden, the people of this country got to understand that we are part of this system and we have something to do to change this country.
Also ich hatte wirklich den Eindruck, dass sie und all die anderen jungen Studenten jetzt wirklich alle Hoffnung auf Muhammad Yunus setzen. Und ich habe so den Eindruck, die werden weiter wachsam sein und die auch beobachten. Und wenn da irgendwas in die Richtung geht, dass das Land wieder so abdriftet in eine autokratische Richtung, bin ich mir sicher, dass die Studenten wieder auf die Straße gehen werden.
Was würdet ihr sagen, die internationale Gemeinschaft, Indien, Europa, vielleicht auch Deutschland. Wie können wir Bangladesch helfen?
Also ich glaube, ganz viel mit Unterstützung, mit mentaler Unterstützung, mit juristischer Unterstützung. Ein Unternehmer, mit dem ich hier gesprochen habe, ein Textilunternehmer, sagte, wir wissen, dass Muhammad Yunus sehr angesehen ist in der Welt. Alle kennen ihn und er hofft eben darauf, dass alle die Welt auch Muhammad Yunus vertraut, weil er sei ja ein Gentleman, der halte, was er verspreche. Aber diese Figur von Hasina, das finde ich wirklich interessant, diese Person, Sheikh Hasina, was jetzt mit ihr geschehen wird, weil sie hält sich im Moment in Indien auf, da ist sie ja hingeflohen. Indien hat sie aufgenommen, aber die große Frage wird jetzt sein, Wie lange kann sie eigentlich in Indien bleiben? Weil wir haben Gerüchte gehört, dass sie Asyl beantragt hat in verschiedenen Ländern, in Großbritannien, in den skandinavischen Ländern. Und ich habe bisher noch nicht mitbekommen, dass irgendein Land ihr signalisiert hat, dass da irgendwas klappt, dass irgendein Land gesagt hat, wir öffnen dir die Türen. Und die große Frage wird nämlich sein, wenn Sheikh Hasina in Bangladesch angeklagt wird, das sieht ja danach aus, es gibt nämlich schon eine Klage gegen sie und 6 ehemalige Regierungsvertreter wegen Mordes, dann wird spannend sein, ob Indien Sheikh Hasina ausliefert an Bangladesch, weil soweit ich informiert bin, gibt es so ein Auslieferungsabkommen zwischen den Ländern und es wirkt wirklich spannend. Vielleicht sagt aber ja auch Indien irgendwann zu Sheikh Hasina so, sie müssen jetzt das Land verlassen, ist uns egal wohin, weil wir haben ein Interesse daran, dass wir gute Beziehungen zu Bangladesch auch in Zukunft haben, dann mit der neuen Regierung. Also da ist noch ganz viel in der Schwebe im Moment und was wir jetzt auch gehört haben, ist, dass die Übergangsregierung in Bangladesch auch die Möglichkeit erwägt von einem UN-Tribunal, also vielleicht landet Hasina auch irgendwann von dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Also da ist noch ganz viel in der Schwebe und ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht.
Strategisch gesehen ist Bangladesch für den Westen nicht so wichtig, abgesehen von der Textilindustrie. Aber der Westen sollte Bangladesch unterstützen, um unsere Demokratie zu stärken. Wenn der Westen das nicht tut, wird Bangladesch geopolitisch stärker von China oder Russland abhängig werden. Außerdem spielt, wie gesagt, auch Indien mit der Modi-Regierung eine Rolle, vielleicht eine gefährliche Rolle.
Shami, du beobachtest diese Zeitenwende von Berlin aus. Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht auch ein bisschen Heimweh hast, jetzt größer noch denn je. Planst du in nächster Zeit zurück nach Bangladesch zu reisen?
Ja, klar. Heimweh hatte ich sehr stark. Und in den letzten 3-4 Jahren war es schwierig für mich. Und ich hatte viel Heimweh. Aber jetzt träume ich davon, nach Bangladesch zurückzukehren, um zu recherchieren, was wirklich passiert. Und wenn möglich, dabei zu helfen, eine offene, progressive Gesellschaft zu entwickeln.
Charlotte, du bist noch bis morgen in Dhaka, in Bangladesch. Was planst du noch bis dahin?
Ich schaue heute nochmal, wie die Stimmung in der Stadt ist, weil heute an diesem Tag, wo wir den Podcast aufnehmen, ist ein sehr bedeutsamer Tag für Bangladesch. Es ist der 15. August. Und am 15. August 1975, da ist Sheikh Hasinas Vater umgebracht worden. Und deswegen war das bis jetzt eigentlich immer so ein nationaler Trauertag zu ihren Ehren. Und die neue Übergangsregierung hat jetzt aber beschlossen, nein, es gibt diesen nationalen Trauertag nicht mehr. Und deswegen habe ich schon gehört, dass verschiedene Gruppen gerade auf den Straßen unterwegs sind. Eben auch Gruppen, Studenten, die eben schauen, sind die Awami League-Leute, haben die versucht, nochmal zu protestieren oder zu gedenken an Sheikh Hasinas Vater oder nicht. Und da ist es wohl schon so einigen Unruhen gekommen. Und deswegen gucke ich jetzt nochmal, was in der Stadt wirklich los ist.
Spannende, turbulente, gefährliche Zeiten in Bangladesch. Umsturzzeiten sind eben manchmal gefährlich. Charlotte, pass auf dich auf. Auch die Studenten regeln den Verkehr, also vielleicht doppelt gucken, wenn du über die Straße gehst. Ich danke euch sehr für dieses sehr, sehr interessante Gespräch, für eure Eindrücke und für eure Einschätzungen aus Bangladesch und aus Berlin. Vielen Dank.
Tschüss, danke.
Dankeschön.
Ja, in Bangladesch stellen sich junge Menschen ziemlich furchtlos vor die Gewehre von Militär und Polizei, kämpfen für Demokratie und mehr Mitsprache. Und dieser Mut wird am Ende belohnt. Im Weltspiegel-Podcast waren das Shami Haag aus Berlin und Charlotte Horn aus Dhaka. Charlottes Reportagen findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt in Sachen Nachrichten, dann habe ich noch einen anderen Tipp für euch. Eine Podcast-Empfehlung, 6.30 Uhr, der News-Podcast. Ist jeden Morgen ab 6.30 Uhr online. 20 Minuten lang gibt's montags bis freitags die wichtigsten Nachrichten für den Tag. In 6.30 Uhr wird nicht einfach steif vorgelesen, sondern die Hosts sprechen so, wie ihnen der Mund gewachsen ist. Und manchmal wird's auch persönlich. Wichtig ist, als Hörerinnen und Hörer könnt ihr euch auch Themen wünschen oder zu Themen eure Meinung sagen. Den Link zum 6.30 Uhr Podcast findet ihr in der Folgenbeschreibung. So, und das war's von uns vom Weltspiegel Podcast. Danke euch fürs Zuhören, fürs Folgen, Abonnieren, fürs Liken. Darüber freuen sich Nicole Bühlhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abrisch.